zum dritten Tag dieses Endlagersymposiums. Wir beginnen den dritten Tag mit einer Session über die Bewertung der Sicherheit von Endlagern. Im Programm sind 5 Vorträge vorgesehen für diese Session. Der letzte Vortrag mit dem Thema Grenzen bei der Bewertung der Sicherheit von Professor Walter Wildi aus Genf muss leider ausfallen, weil er kurzfristig erkrankt ist und nicht teilnehmen konnte. Wir werden beginnen mit einem Block von 3 Vorträgen zum Thema Sicherheitsanalysen und Sicherheitskonzepte, werden keine Fragen nach jedem Vortrag haben, sondern am Ende dieses Dreierblocks eine Diskussionsrunde hier vorne, und dann wird noch ein 4. Vortrag über Entwicklung im Strahlenschutz folgen. Ich möchte jetzt Herrn Professor Klaus Röhlig vorstellen. Ganz kurz, er ist Diplom-Mathematiker und heute ist er Universitätsprofessor für Endlagersysteme an der Technischen Universität Clausthal. Er wird uns unterrichten über internationale Entwicklungen zum Safety Case Konzept. Herr Röhlig, bitte.
Das Mikrofon, tut es das?
Ja.
Okay. Recht schönen Dank, Herr Warner. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass es doch so ziemlich alle um diese Uhrzeit geschafft haben und gehe auch davon aus, dass alle munter sind. Kann ich die Folien haben? Also ich sehe sie hier nicht. Ah ja, Dankeschön. Ja, also wie die anderen Vorträge hier auch, gilt auch für meinen Vortrag, dass das Thema des Vortrags vorgegeben worden ist durch das Programmkomitee. Ich soll Ihnen erläutern, was es in den letzten Jahren in Bezug auf dieses Zauberwort Safety Case im Ausland und auf internationaler Ebene für Entwicklung gegeben hat. Ich halte das für ein wichtiges Thema, weil in verschiedenen Vorträgen und Diskussionsbeiträgen hier im Laufe dieser 2 Tage ist natürlich auch einiges angesprochen worden, zum Beispiel die Sicherheitsanalyse, der Peer Review, diese Dinge, die eine sehr enge Beziehung zu diesem Safety Case Konzept haben. Ich überspringe mal die Übersicht einfach, um etwas Zeit zu sparen. Ja, die erste Frage, die man sich stellen muss, Safety Case, Sicherheit. Was heißt das eigentlich? Kann man Sicherheit berechnen? Wie funktioniert das? Ist das ein normierbarer Begriff? Wikipedia sagt, Sicherheit ist ein Zustand, der frei von unvertretbaren Risiken ist. Unvertretbar ist natürlich das wichtige Wort dabei. Oder als gefahrenfrei angesehen wird. Aber man sieht dann auch im selben Wikipedia-Artikel, dass, was Sicherheit betrifft, die deutsche Sprache eine relativ arme Sprache ist. Für das, was wir unter Sicherheit verstehen, haben andere Sprachen mehrere Wörter. Es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel im Englischen einen Begriff der Security. Security, Wikipedia sagt dazu, dass es sowas wie Immunität ist, der Schutz des Objekts vor der Umgebung, also im Fall unseres Endlagers, der Schutz des Endlagers vor terroristischen Anschlägen zum Beispiel, vor der Entwendung waffenfähigen Materials, dergleichen mehr. Wir können uns auch die umgedrehte Richtung vorstellen. Das ist dann das, was im englischen Sprachraum unter Safety verstanden wird. Das ist der Schutz der Umgebung vor dem Objekt. Und hier kommt auch im Wikipedia-Artikel schon ein interessanter Begriff vor, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Wikipedia sagt, eine Art Isolation ist das Ganze. Was nicht in Wikipedia steht, ist der Begriff Certainty, also Sicherheit im Sinne von Gewissheit. Das heißt, die Frage danach, wie, wenn ich eine Aussage mache zu Security oder zu Safety, wie gewiss bin ich mir eigentlich? Das ist im Vortrag von Herrn Renn jetzt gestern zum Beispiel angesprochen worden und auch von Herrn Grunwald. Immer die Frage, wie gehen wir mit Unsicherheit um? Da ist natürlich die Certainty oder die Uncertainty gemeint. Und was uns hier beschäftigt, ist natürlich, wie man sagt, das Safety Case, die Safety, der Schutz der Umgebung von dem Objekt, also Schutz der des Menschen, der Umwelt, vor den eingelagerten Abfällen in unserem Fall, die Isolation. Aber wir müssen uns natürlich auch dafür interessieren, wie gut und gewiss wir mit unseren Aussagen diesbezüglich eigentlich sind. Ja, kann man das normieren, kann man das berechnen? Bis in die 90er Jahre hinein herrschte eigentlich die Vorstellung vor, dass man das könnte. Die Sicherheitsanalyse, dieser Begriff ist ja hier mehrfach schon gefallen, galt als zentrales Element der Nachweisführung. Und die anderen Dinge, die wichtig sind, um ein Endlager zu bauen, also das Wissen über den Standort, was ich alles an Forschung leisten muss, wie mein Endlager auszusehen hat, das gab es zwar auch, hatte aber nur eine relativ lose Verbindung zu dieser Nachweisführung per Sicherheitsanalyse. Und zu dieser Sicherheitsanalyse als zentrales Element gehörten Freisetzungsrechnungen. Das sieht dann in etwa so aus. Man stellt sich das Endlagersystem vor, unterteilt es nach modellpraktischen Gesichtspunkten in bestimmte Bereiche. Also hier ganz unten das Endlager selber, wir nennen das auch das Nahfeld, das Deckgebirge, die Geosphäre und schließlich die Biosphäre. Und man versucht numerisch zu modellieren, wie Radionuklide gegebenenfalls aus dem Endlager freigesetzt werden können, wie Radionuklidströme entstehen, die in die Tiefenwässer, dann in die Grundwässer gelangen und wie die schließlich durch Nahrungsaufnahme, durch andere Möglichkeiten der radiologischen Belastung sich in einer Dosis manifestieren oder auch in einem Risiko manifestieren für den Menschen, um den es eigentlich geht, bei der Safety, bei diesem Sicherheitsbegriff. Das führte aber zu erheblichen Diskussionen hierzulande, aber auch in anderen Ländern, auch im Ausland. Man hat, vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück. Nein, das tut es nicht. Ja. Man hat sich also bei dieser Modellierung sehr stark auch auf die oberen Teile dieses Bildes konzentriert. Das heißt also, die Grundwassermodellierung, die Modellierung der Schadstoffmigration in den Grundwässern spielt eine ganz erhebliche Rolle. Und dann gab es dann irgendwann diese Streitschrift. Man könnte Grundwassermodelle nicht validieren, nicht zeigen, dass sie valide sind, nicht zeigen, dass sie stimmen. Es wurde nachgewiesen, das ist auch einfach so, dass man zum selben Datensatz mit unterschiedlichen Modellvorstellungen zu verschiedenen Ergebnissen, auch zu signifikant verschiedenen Ergebnissen kommen kann. Dazu kommt noch ein anderer Aspekt. Wir wissen, hier war schon mehrfach der Zeitraum 1 Million Jahre im Gespräch. Wir wissen natürlich, was es für Veränderungen gibt in diesem Zeitraum. Es gibt Eisüberfahrungen, es gibt Klimaänderungen und dergleichen mehr. Das heißt, von unten nach oben hat man eigentlich in diesem Modellbild, was ich vorhin hatte, hat man eigentlich immer größere Schwierigkeiten, auch mit der Prognosesicherheit oder mit der Aussagesicherheit, mit der Gewissheit der Aussage dieser Modelle. Es gab ein anderes Problem, zeitgleich, das hat Herr Jotte in seinem Vortrag angesprochen. Es gab Akzeptanzprobleme und Rückschläge in einigen der großen und wichtigen Endlagerprogramme. Und im Laufe eines durchaus auch schmerzvollen Prozesses hat man Lehren aus diesen beiden Problemen gezogen. Die erste Lehre, die bezieht sich vor allen Dingen auf diese Frage der Krise der Methodik der Sicherheitsanalyse, war, dass man die Komponenten eines Nachweises, die Nachweisführung, dass man diese Komponenten viel besser verbinden muss, dass man die Verbindung herstellen muss zur Standorterkundung, zum Bau, zur Auslegung des Endlagers, dass das alles und schließlich zu diesen numerischen Analysen, dass das alles viel mehr in einem Block und gleichzeitig in parallelen Argumentationslinien dargestellt werden muss. Die zweite Lehre war, dass der Entscheidungsprozess, wie man zu einem Endlager kommt, viel besser zu organisieren ist, zu straffen ist und viel transparenter zu gestalten ist, als das in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre noch üblich war. Auch dazu haben wir von Herrn Riotta einiges gehört. Und im Zusammenhang mit der Transparenz kam natürlich auch das Problem der Beteiligung und Informationen der Betroffenen auf. Das war der dritte Gesichtspunkt. Das sind eigentlich die drei Lehren, die man gezogen hat aus dieser Situation. Das Konzept des Safety Case, was sich daraus entwickelte, war vor allen Dingen eine Antwort auf die ersten beiden Fragen und hat also im Safety Case ein integrierendes Element eingeführt, also diese Integration der verschiedenen Säulen der Nachweisführung und auch ein dynamisches Element. Man hat gesagt, man muss diesen Safety Case, diesen Bericht, diesen Nachweisbericht schrittweise entwickeln und zu bestimmten Zeitpunkten vorlegen, um Entscheidungen zu erzielen und ihn dann weiterzuentwickeln. Also das Antworten auf die ersten beiden Lehren. Was die Informationen der Betroffenen betrifft, das ist etwas, wo der Safety Case nur in indirekter Beziehung dazu steht. Man hat natürlich auch einiges dazu gelernt, wie man solche Dinge zu dokumentieren hat. Aber die Hauptereignisse auf diesem Gebiet, die spielten woanders. Das waren also mehr die Dinge, die Herr Reuter erzählt hat. Ja, wie sieht sowas aus? Sie haben Ihre Randbedingungen, Sie haben Ihren Abfall, den Sie entsorgen müssen. Sie haben Ihr Regelwerk. Sie haben mit etwas Glück einen Standort. Sie wissen auch was über den Standort. Sie synthetisieren das in Form von geowissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie haben Forschungsergebnisse und überlegen sich dann auf dieser Basis, wie muss mein Endlager eigentlich funktionieren? Und schaffen dann ein Sicherheitskonzept und eine Endlagerauslegung. Ich hatte gestern in der Arbeitsgruppe schon gesagt, ich finde es interessant, wir haben hier ein Endlagersymposium. Wir haben sehr viel über soziale, gesellschaftliche und politische Prozesse gesprochen. Wir haben etwas über Geowissenschaften gesprochen. Über Endlager selber haben wir eigentlich nicht so viel gesprochen. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Nachweiskomponente im Safety Case. Also Herr Renn hat das angesprochen. Er sprach von der technischen Herstellung von Sicherheit. Einen Weg, dem ich nicht ganz folgen würde, oder auch von der Verbesserung der Sicherheit. Was man zumindest sagen muss, ist, dass das Funktionieren des Endlagers natürlich erst im Zusammenspiel von Geologie und Technik funktionieren kann. Das steckt man alles, diese Gesamtheit steckt man dann in das, was wir als Analyse verstehen. Man überlegt sich, wie die Phänomene funktionieren, baut Modelle darauf auf, sammelt die entsprechenden Daten und führt dann natürlich auch Modellrechnungen durch auf der Basis von bestimmten Vorstellungen, wie sich das Endlagersystem entwickeln soll, sogenannten Szenarien. Und dann kommt eine entscheidende Frage und jetzt sind wir bei den Uncertainties und auch das ist interessanterweise vor allen Dingen von den Sozialwissenschaftlern gestern angesprochen worden. Was für Unsicherheiten haben wir eigentlich? Herr Renn hat gesagt, es gibt nicht auflösbare Unsicherheiten, das stimmt natürlich. Aber ich möchte Ihnen heute auch ein bisschen zeigen, dass man schon Werkzeuge hat, mit dieser Uncertainty umzugehen. Und die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, wie beeinflussen diese Unsicherheiten im Sinne von Ungewissheiten meine Funktionen, das Funktionieren des Endlagersystems, die Isolation der Abfälle, wie werden die beeinträchtigt? Da muss ich mich irgendwie entscheiden, wie ich mit dieser Erkenntnis umgehe. Dazu habe ich mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, ich tue etwas an meiner numerischen Analyse, an meiner Modellierung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich mir sage, das sind diese beiden Pfeile, ich designe mein Endlager in einer Weise, um diesen Unwägbarkeiten irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und die dritte Möglichkeit ist, ich forsche, ich erkunde Dinge, ich frage mich Dinge, was muss ich eigentlich noch wissen und gehe dann in die nächste Stufe eines Forschungsprogramms. Ja, und diesen unteren Teil dieses Schaubilds, den Sie hier sehen, das ist also eigentlich die klassische Sicherheitsanalyse. Dazu kommen die Bereiche, die wir im oberen Teil sehen. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, was ich das dynamische Element genannt habe. Wenn Sie diese Entscheidung, oder Entschuldigung, diese Information an einem bestimmten Haltepunkt zusammenführen, zu einer Sicherheitsaussage, die fixieren, sagen, was Sie haben an Ergebnissen, was Sie noch brauchen, was Ihnen noch fehlt, Uncertainties, und das fixieren, dazu Aussagen machen auch über das Management Ihrer Organisation, nämlich darüber, dass Sie in der Lage sind, über die nächsten Jahrzehnte Ihr Programm auch in der vorgesehenen Form weiterzuführen. Wenn Sie das auf den Tisch legen, als eine Grundlage für eine wie auch immer geartete Entscheidung, dann haben Sie eigentlich einen Safety Case. Beispiel Frankreich. Wir haben es von Herrn Sass gehört. Das ist ein Ausschnitt hier aus der Zeitskala, die er gestern gezeigt hat. 1991 gab es ein Gesetz, was einen 15-Jahres-Zeitraum festgelegt hat. Und in diesem 15-Jahres-Zeitraum gab es dann drei Berichte, die man als Safety Cases einstufen könnte. Und die hatten ganz unterschiedliche Rollen. 1996 war es ein Antrag auf eine Genehmigung, aber nicht eines Endlagers, sondern eines Untertagelabors. Der Bericht 5 Jahre später hatte eher so eine Art Test- oder Pilotcharakter, um den eigentlichen Bericht, das Dossier de Messin, also 2005, vorzubereiten und dieser Bericht 2005 war dann eine Machbarkeitsanalyse, die eine der wichtigen Entscheidungsgrundlagen für die Gesetzgebung 2006 war. Das heißt also ganz unterschiedliche Dinge, aber alle in Übereinstimmung mit einem vorher festgelegten Zeitplan. Die Rolle der Behörden war sehr unterschiedlich, zum Teil genehmigend, beratend, legislativ. Die Safety Cases wurden, zumindest die beiden letzten, Peer Reviews unterzogen. Das ist auch ein Wort, was schon mehrfach gefallen ist. Wenn Sie ein Peer Review machen wollen, dann brauchen Sie eine Grundlage. Sie brauchen sowas, was Sie beurteilen sollen. Also eine Bündelung, eine systematische Bündelung dessen, was Sie haben. Und das ist idealerweise so ein Safety Case. Und diese Safety Cases haben natürlich auch Aussagen gegeben über die Unsicherheiten im Sinne von Uncertainties und Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen abgeleitet. Ja, Uncertainties. Wie sicher ist sicher? Unauflösbare Unsicherheiten oder nicht auflösbare Unsicherheiten hat das Herr Renn gestern genannt. Wo kommt das her? Klar, wir müssen mit langen Zeiträumen operieren. Das System ist heterogen und komplex. Und ich muss demzufolge, bestimmte Unsicherheiten oder Ungewissheiten sind einfach unvermeidbar. Der Safety Case gibt eine Auskunft dazu und sagt da, wie im Einzelfall damit umzugehen ist. Die erste Frage ist, kann das Problem sicherheitsrelevant werden? Wenn ja, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich gehe in der Analyse der Unterfallen folgenden Schaubild damit um, quantifiziere das. Ich reduziere meine Ungewissheit über Forschung oder Entwicklung oder ich schwäche sie ab, indem ich mein Endlager anders auslege. Beispiele sind hier auf der linken Seite über Reduzierung über Forschung und Entwicklung aus Frankreich. Man hat sich 1996 gefragt, dominiert denn wirklich die Diffusion im Tonstein als Transportprozess? Was ist mit Klüften? Man hat dann die Forschungsmaßnahmen, die Sie hier auf der linken Seite vor Ihnen sehen, beschlossen und auf der Grundlage der Ergebnisse festgestellt, und das hier 2001, dass man den Ton als Hauptbarriere verwenden kann und hat entsprechende Schlussfolgerungen gezogen, auch wieder für weitere Forschungen. So ging das weiter. Sie können Unsicherheiten ausdesignen. In Belgien wurden zum Beispiel bestimmte Unsicherheiten in der Nahfeldchemie und des Korrosionsverhaltens daraus resultierend, versucht man dadurch zu umgehen, dass man einen sogenannten Supercontainer baut, der also robust ist gegenüber diesen Dingen. In Schweden fragt man sich, ja, jetzt bin ich an einer Bruchstelle eigentlich, Herr Wanner, ich hätte ein Beispiel, was das ein bisschen illustrieren würde, aber es ist knapp. Soll ich es überspringen? Überspringen, gut, schade. Muss ich durch. Das ist mein Fehler. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Okay, dann nur als Ergebnis, dieses Ausdesignen von Unsicherheiten, das Umgehen nicht bekannter Klüfte durch Endlagerauslegung, durch ein Endlagerdesign, ist also ein wesentliches Forschungsergebnis in Schweden, wo Ingenieurtechnik, Geowissenschaften und Analysetätigkeiten zusammengekommen sind. Ja, Schlussfolgerungen. Der Safety Case ist ein methodischer Rahmen, der etabliert ist, der bekannt ist. Der wurde national und international entwickelt. Der spiegelt sich auch in internationalen Sicherheitsanforderungen wider, auf die sich auch der Entwurf der BMU-Sicherheitsanforderungen bezieht. Er führt Erkundung, Forschung, Entwicklung und Analyse zusammen. Er ist also ein strukturierendes, integrierendes Element hinsichtlich der Darlegungs- und Entwicklungsstand von Endlagerprojekten. Sie können Sicherheits- und Vertrauensaussagen ableiten. Und was ganz wichtig ist, der Safety Case bildet eine wesentliche Basis, um Entscheidungen vorzubereiten. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, für den Vortrag keine unmittelbaren Schlussfolgerungen für das deutsche Endlagerprogramm zu ziehen, sondern das Ihnen zu überlassen. Aber ich möchte doch mit dem Hinweis schließen, dass im Zusammenhang mit dem Begriff Sicherheitsanalyse für häufig sehr lange Zeiträume für deren Erstellung genannt wurden. 10 Jahre, so diese Größenordnung war im Gespräch dieser Tage. Ich muss dazu sagen, wenn Sie einen Safety Case in dieser Form verstehen, wie ich ihn hier dargelegt habe, also es eine Entscheidungsgrundlage einer bestimmten Phase, nicht als eine Grundlage für eine Planfeststellung oder eine Genehmigung, dann werden diese Zeiträume deutlich kürzer. Je nach Kapazität könnte ich mir vorstellen, dass in den hier diskutierten Fällen sowas in 2 bis 3 Jahren gehen könnte. Recht schönen Dank.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Röhlig, auch für die Einhaltung des Zeitplans. Sie werden sich vielleicht fragen, jetzt fällt einfach ein Vortrag aus und die sind nicht einmal bereit, ein bisschen Zeit zu geben für Beispiele. Ich muss Ihnen leider sagen, dass die interne Planung eben bereits angepasst wurde. Das wurde revidiert. Unser Zielzeit ist 11.35 Uhr für... Bitte? Schrittweises Vorgehen, genau. Und zwar, das hat zu tun mit Presseterminen, die nachher folgen. Wir kommen zum nächsten Vortrag von Dr. Jörg Mönig. Dr. Jörg Mönig ist Diplomchemiker und leitet die Abteilung Langzeitsicherheitsanalysen im Bereich Endlagersicherheitsforschung der GRS. Er spricht über die Methodik der Sicherheitsanalyse im europäischen Kontext. Bitte, Herr Mönig.
Danke, Herr Wanner, meine Damen und Herren. Die Einbettung der Sicherheitsanalyse in den Safety Case haben wir eben von Herrn Professor Röhlich demonstriert bekommen. Wir haben, glaube ich, alle das Verständnis bisher gehabt, so wie es vor 10 Jahren war und von Herrn Röhlich auch angesprochen wurde. Sicherheitsanalyse ist sozusagen das Hauptfeld, mit dem die Sicherheit nachgewiesen wird. Wir haben gelernt, dass heutzutage die Sicherheitsanalyse ein zentrales Element ist, aber eben nicht das alleinige. Ich möchte Ihnen heute berichten über die Langzeitsicherheitsanalyse. Auch hier ist der Titel vorgegeben worden vom Programmkomitee, nur damit keine falschen Erwartungen geweckt werden. Ich werde nicht zur Sicherheitsanalyse für betriebliche Sicherheit sagen. Und alle Ausführungen, die ich mache, betreffen nicht nur den europäischen Rahmen oder Kontext, sondern gelten eigentlich weltweit. Was ich als erste wichtige Botschaft an Sie senden möchte, ist, dass die Methodik der Sicherheitsanalyse weltweit sehr ähnlich ist, in allen Ländern gleichartig behandelt wird. Und ich werde Ihnen zeigen, wie wir bei der Sicherheitsanalyse vorgehen. Was ist eine Langzeitsicherheitsanalyse eigentlich? Wir reden drüber, aber was ist das wirklich? Es ist die systematische und quantitative Analyse des Systemverhaltens des gesamten Endlagersystems. Das ist wichtig. Zu dem Endlagersystem gehört eben nicht nur die Geologie, sondern dazu gehört auch das technische Konzept des Endlagers. Wir haben das eben auch von Herrn Professor Röhlich schon betont bekommen. Das sollte man nicht vergessen. Man bewertet immer das Gesamtsystem und das dann eben auch über die langen Zeitskalen, in denen das von Interesse ist. Wir können allerdings natürlich auch bei der Langzeitsicherheitsanalyse dann in dem Kontext Teilsysteme bewerten. Weil wir das Gesamtsystem betrachten, sind wir auch in der Lage, die Auswirkungen auf Teilsysteme, sogenannte Kompartimente, zu bewerten. Und üblicherweise werden die Kompartimente unterteilt in das Nahfeld, in das Fernfeld und eben die Biosphäre. Die Ziele der Langzeitsicherheitsanalyse, die sind sehr wichtig und da möchte ich auch ein bisschen Zeit für verwenden, sind der Nachweis der Sicherheit. Das mag jetzt erstmal trivial klingen für Sie, aber wichtig ist dabei, dass dabei eine Berechnungsgröße oder eine Bewertungsgröße errechnet wird und anhand dieser Bewertungsgröße wird eine Sicherheitsaussage gemacht. Dazu komme ich gleich noch. Dies passiert zum Beispiel durch Vergleich mit regulatorischen Vorgaben, Grenzwerten oder Richtwerten. Das Ziel ist aber nicht bei diesen Berechnungen, die Prognose im Sinne einer zukünftigen Belastung eines Individuums zu errechnen. Und ich werde Ihnen zeigen, warum das auch gar nicht geht. Ich bitte Sie jetzt nur, das schon mal so hinzunehmen. Das Ziel ist also nicht im Sinne einer Belastungsberechnung für ein zukünftiges Individuum, sondern es ist die Sicherheit des Endlagersystems nachzuweisen. Weitere Ziele, die sich mit Langzeitsicherheitsanalysen verbinden, sind das die Verbesserung des Systemverständnisses und auch die Optimierung des gesamten Endlagerkonzeptes. Dafür haben wir ja auch schon Beispiele gehört. Welche Herausforderungen haben wir? Herr Professor Röhlich hat das auch schon kurz angesprochen. Wir haben ein sehr großes System, mehrere Quadratkilometer bei der Projektion von oben auf das System. Wir haben sehr heterogene Systemeigenschaften in diesem großen System, die sich auch zeitlich und räumlich ändern. Das ist sehr wichtig. Wir müssen damit umgehen, dass das so ist. Das können wir nicht ändern. Wir haben ein sehr komplexes Wechselspiel zwischen den verschiedenen Prozessen im Endlager und wir haben vielfältige Ungewissheiten. Dazu haben wir auch schon einiges gehört. Ich werde da auch nochmal drauf eingehen. Und nicht zuletzt ist durchaus eine wichtige Herausforderung, dass wir dieses Systemverhalten für den langen Zeitraum von 1 Million Jahre untersuchen wollen. Wie gehen wir nun vor? Szenarienentwicklung war eben schon das Stichwort von Herrn Röhlich auch. Das ist der erste Schritt. Wir müssen uns fragen, was kann passieren in einem Endlagersystem, so wie wir uns das schon vorstellen. Im Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Komponenten. Wann kann es passieren? Und was sind die Folgen eines solchen Prozesses oder einer solcher Systemabläufe? Dazu haben wir ein Fundus an Informationen, auf denen wir zugreifen können bei der Szenarienentwicklung. Das ist zum einen die Kenntnisse zum Standort natürlich. Ich habe hier beispielhaft einige Punkte aufgelistet, die Gesteine und ihre Eigenschaften, die Hydrologie, die Hydrogeologie und so weiter. Wir haben die Endlagerauslegung natürlich, das technische Konzept. Wir haben Kenntnisse beschaffen zu möglichen ablaufenden Prozessen in diesem Endlagersystem. Und wir haben die geowissenschaftliche Langzeitprognose für den Standort, der untersucht wird. All diese Informationen fließen zusammen und die Basis der Szenarienentwicklung ist dann ein sogenannter standortspezifischer PEP-Katalog, in dem diese Informationen in geeigneter Art und Weise aufbereitet werden. Dieser beschreibt jetzt einzelne Merkmale, Ereignisse oder Prozesse. Der Begriff PEP stammt einfach aus dem englischsprachigen Raum, wird in der Fachwelt entsprechend einfach im Deutschen auch verwendet. Das sind einfach die englische Abkürzung für die drei Dinge, Merkmale, Ereignisse, Prozesse. Wir sind bei dieser Arbeit standortspezifisch, das ist immer sehr wichtig, mit allen Kenntnissen, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, also auch bei sehr frühen Phasen in einem Safety Case, wenn vielleicht noch sehr wenig über einen Standort bekannt ist, kann man einen solchen PEP-Katalog erstellen. Man weiß dann allerdings, dass man in bestimmten Punkten sozusagen unterbelichtet ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dort noch Informationen fehlen. Man hat aber immer die Chance, und das wird auch getan, einen Abgleich mit international verfügbaren PEP-Katalogen zu machen, mit standortspezifischen PEP-Katalogen oder auch mit einem generischen PEP-Katalog, der bei der NEA erstellt worden ist, aus den Erfahrungen der verschiedenen Länder. Und mit all diesen Informationen zusammen leiten Sie eben mögliche Entwicklungsszenarien für den Standort ab. Üblicherweise hat sich bewährt, dass man von einer sogenannten erwarteten Entwicklung spricht. Das ist also das, was Sie aus einer Kenntnis für den Standort erwarten für die zukünftige Entwicklung dieses Standortes. Aber natürlich bestehen Ungewissheiten in dieser zukünftigen Entwicklung des Standortes, das haben wir auch gerade gehört. Und Sie fangen diese Ungewissheiten ab, dadurch, dass Sie auch andere Möglichkeiten der Standortentwicklung betrachten in der Langzeitsicherheitsanalyse. Und diese einzelnen Szenarien werden dann wieder über eine bestimmte Kombination von PEPs beschrieben. Deshalb ist also eine Wechselwirkung zwischen diesem PEP-Katalog und der Szenarienentwicklung. Die Szenarienentwicklung selbst, die Methodik, wäre ein eigener Vortrag, ist eine spannende Sache. Da gibt es eben beide Möglichkeiten, dass Sie sozusagen von unten her, von dem PEP-Katalog ausgehend sich überlegen, was kann überhaupt alles passieren, versuchen die Dinge zu kombinieren, oder Sie fangen von oben an und fragen sich im Rahmen der Sicherheitsfunktion, die wir im letzten Vortrag auch schon gehört haben, welche Dinge können dann passieren, um Sicherheitsfunktionen zu verletzen. Beide Möglichkeiten werden auch zusammengenommen, um Szenarienentwicklung vollständig zu machen. So, dann müssen Sie die entwickelten Szenarien in Modelle umgießen sozusagen. Sie müssen dazu Vorstellungen entwickeln, wie Sie das abbilden in Modellen. Hierbei sind vielfältige Vereinfachungen vorzunehmen. Das passiert einfach. Sie können die komplexen Ereignisabläufe nicht wirklich in einem Modell 1:1 abbilden. Und diese Vereinfachungen betreffen Geometrie, die Dimensionalität der Prozesse, also ob Sie das 1D abbilden oder 3D, wie es eigentlich wirklich in der Natur abläuft. Es betrifft die Prozessbeschreibung, wie komplex oder wie detailliert Sie die Prozesse im Einzelnen beschreiben. Und all diese Vereinfachungen zusammen führen eben dazu, dass Sie letztlich keine Prognose für eine Belastung eines zukünftigen Individuums rechnen mit Ihrem Rechenwert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Vereinfachungen betreffen dann natürlich auch zukünftige Entwicklung. Also wir haben schon gehört, was passiert nach der nächsten Eiszeit. Zum Deckgebirge können Sie dann schwer Aussagen machen. Also da wird dann eben gerechnet auf der Basis heutiger Erkenntnisse und so weiter und so fort. Also deshalb Vereinfachung überall. Die Aufgabe ist es dabei allerdings, sicherzustellen und auch nachzuweisen, zu begründen, warum diese Vereinfachungen zulässig sind in dem einzelnen Fall. Hier ist mal ganz kurz aufgeführt eine Liste von Nachfeldprozessen. Ich gehe da jetzt mal schnell drüber, das sehen Sie dann, die Folien werden ja wohl ins Internet gestellt. Am Ende, wenn Sie die Modelle erstellt haben, führen Sie dann die Rechnung durch, dass die Konsequenzenanalyse, üblicherweise wird die Konsequenzenanalyse und Modellentwicklung zusammengenommen. Also in der internationalen Literatur finden Sie die beiden Begriffe Szenarienentwicklung und Konsequenzenanalyse als Bestandteile der Langzeitsicherheitsanalyse. Wenn wir jetzt Rechengrößen berechnen mit der Langzeitsicherheitsanalyse, kommt das eben auf die Ziele an, die wir verfolgen mit dem Safety Case oder mit der Langzeitsicherheitsanalyse im Moment. Der übliche Weg ist, dass Sie ein oder der normale Prozess ist, dass Sie einen Sicherheitsindikator errechnen, zum Beispiel eine Dosis oder ein individuelles Risiko mit den Einschränkungen in der Aussagekraft, zu der ich schon was gesagt habe. Durch Vergleich mit einem Referenzwert könnt ihr eine Sicherheitsaussage machen, die dann auch in den Safety Case einfließt, das ist der linke Teil der Abbildung. Sie können aber auch fragen, wie verhalten sich Teilsysteme, Kompartimente im Einzelnen, und Sie errechnen sogenannte Performance-Indikatoren. Das können verschiedene Größen sein, brauchen wir nicht im Einzelnen hier jetzt drauf einzugehen. Auch diese Analysen landen in einem Safety Case, weil sie uns etwas mitteilen, wie das Verhalten des Endlagersystems im Einzelnen ist. Art der Ungewissheiten haben wir auch schon gehört. Wenn wir das jetzt mal auf die Modelle übertragen oder auf unsere Rechnung, dann haben wir Ungewissheiten in den Parametern, die wir bei den Modellen verwenden, weil die Messdaten gewisse Unsicherheiten aufweisen, vielleicht auch, weil die Parameter gar nicht direkt gemessen werden können im Feld, sondern in sich bereits Vereinfachungen sind durch Modelle, die dahinter stecken oder durch Modellvorstellungen. Sie haben Unsicherheiten in den Modellen, wie sie in den Langzeitsicherheitsanalysen eingebracht sind, ob die Prozesse in dieser Form tatsächlich so ablaufen, ob man die nicht besser anders abbilden kann. Wir sind uns darüber bewusst, damit muss man umgehen. Und Sie haben Szenarienunsicherheiten, auch darüber haben wir schon gehört. Man kann diese beiden oder diese Unsicherheiten in zwei Klassen einteilen. Solche, die man nicht vermeiden kann, das sind die zufälligen oder aleatorischen Unsicherheiten, oder solche, bei denen sozusagen weiterer Aufwand, in der Regel durch Forschungsarbeiten, die Unsicherheiten verringern können, also Unsicherheiten, die unsere Wissensbasis zum jetzigen Zeitpunkt betreffen. Und wenn Sie mich fragen, wie man die üblicherweise, wie man die so zuordnen kann, das ist jetzt kein hartes quantitative Zuordnung, aber Parameterunsicherheiten, Modellunsicherheiten sind ihrem Charakter nach eher epistemische Unsicherheiten, die also die Wissensbasis an sich betreffen, bei der wir auch eine Chance haben, die Unsicherheiten abzubauen. Szenarienunsicherheiten gehören eher in den aleatorischen Bereich. Wie gehen wir nun mit diesen Unsicherheiten um? Die Szenarienunsicherheiten, habe ich schon gesagt, wir betrachten einfach eine ganze Reihe von unterschiedlichen Szenarien in separaten Rechenfällen. Dabei ist das Problem dann vielleicht die Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeiten für verschiedene mögliche Entwicklungen. Die Modellungewissheiten sind bisher relativ wenig untersucht worden. Auf dieser Strecke passiert einiges im EU-Bereich, im Forschungsprogramm, bei dem ein großes Forschungsprojekt zurzeit läuft, an dem auch einige deutsche Institutionen beteiligt sind und das in Deutschland auch koordiniert wird. Normalerweise werden solche Modellungewissheiten über Datenunsicherheiten abgebildet. Und die Datenungewissheiten, dazu gibt es etablierte Verfahren, Monte-Carlo-Verfahren, mit denen man das sehr gut auswerten kann. Da gibt es einzelne Problemfelder. Wie definiere ich die Verteilungsfunktion? Welche Parameterabhängigkeiten gibt es? Sind alles sehr spannende Fragen, aber es gibt eben Methoden, auch damit umzugehen. Die Zielsetzung von solchen Monte-Carlo-Analysen sind zum einen die Unsicherheitsanalyse, dass mir etwas aussagt, mit welchem Vertrauen ich sozusagen die Rechenergebnisse, die ich errechnet habe, bewerten kann, und zwar über statistische Methoden. Und Sensitivitätsanalysen ist eine andere Art der Auswertung derselben Monte-Carlo-Methodik. Dadurch werden Parameter identifiziert, die besonders sensitiv auf die Unsicherheit des Ergebnisses eingehen. Das sind also die Dinge, wo es sich auch lohnt, verstärkt hinzugucken. Man kann diese Dinge dann eben zur Forschungssteuerung auch nehmen oder eben auch, um zu überlegen, ob man solche Problemfelder, wenn ich es jetzt mal so nenne, ausdesignen kann. Dafür haben wir auch ein Beispiel gehört. Und in der Zusammenfassung, die Botschaft, die Methodik der Langzeitsicherheitsanalysen sind weltweit vergleichbar. Also in der Form, die ich heute gesagt habe, die Rechenprogramme, die überall verwendet werden, sind oft nationale Entwicklungen, aber sie sind in der Regel auch sehr weit entwickelt. Die Langzeitsicherheitsanalyse wird ja im Prinzip seit 30 Jahren betrieben und insofern ist da auch ein gewisser Reifegrad einfach da. Das heißt nicht, dass natürlich nicht neue Entwicklungen dort zu berücksichtigen sind. Die Methoden zum Umgang mit den vielfältigen Ungewissheiten sind auch vorhanden. Und was wichtig ist, obwohl wir über Ungewissheiten reden, Sicherheitsaussagen sind trotzdem möglich. Also die Botschaft müssen Sie, glaube ich, auch mit nach Hause nehmen. Und wichtig ist auch, dass die Ergebnisse der Langzeitsicherheitsanalysen richtig einzuordnen sind. Was ich gesagt hatte, es sind keine Belastungsprognosen für zukünftige Individuen. Und die Fragestellung, also wo Sie gerade stehen im Verfahren, beeinflusst auch die Vorgehensweise der Rechnung, die Sie durchführen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Mönig. Ich bitte Sie auch, die Fragen aufzubewahren auf die Diskussionsrunde. Wir haben noch einen Vortrag in diesem Vortragsblock. Der ist von Dr. Ulrich Klemann. Herr Klemann ist Diplomgeologe und leitet den Fachbereich Sicherheit nuklearer Entsorgung im Bundesamt für Strahlenschutz. Bitte, Herr Klemann.
Ja, vielen Dank, Herr Wanner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich auch bei meinen Vorrednern, weil eine Vielzahl von Begriffen bereits eingeführt wurden, auf die ich dann in meinem Beitrag auch zurückkomme. Ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen, das derzeit unter Federführung des Bundesamtes für Strahlenschutz läuft, das Projekt VERSI, Durchführung vergleichender Sicherheitsanalysen für Endlagersysteme zur Bewertung der Methoden und Instrumentarien. Worum geht es dabei? Der Ansatz ist der, dass man einen Vergleich von Standorten auf Basis von Sicherheitsanalysen macht oder Safety Case, dieser Begriff ist ja bereits eingeführt worden. Das heißt also, eine Sicherheitsanalyse als nachvollziehbarer Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen. Es ist gestern bereits in vielen Diskussionen erschienen, das Thema, kann ich überhaupt einen Vergleich von Standorten machen? Kann ich Sicherheitsanalysen miteinander vergleichen? Und da ist auch gestern bereits gesagt worden, wenn ich die Sicherheitsanalyse oder den Nachweis der Sicherheit für einen Standort machen kann, kann ich ihn auch für mehrere Standorte machen. Also insofern, das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Die Frage ist, ich brauche objektivierbare Kriterien, um einen solchen Vergleich auch durchzuführen. Und das ist eben auch das Ziel dieses Vorhabens, eine Methode zu entwickeln mit Bewertungsgrößen. Das heißt also die Herleitung geeigneter sicherheitstechnischer Bewertungsgrößen, die uns auch diesen Vergleich dann ermöglichen, und die Definition von Bewertungsmaßstäben. Es soll auch im Rahmen dieses Projektes eine Stärken- und Schwächenanalyse durchgeführt werden, um festzustellen, wie belastbar sind denn auch diese Methoden. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie verdeutlicht man am besten die Durchführung eines solchen sicherheitstechnischen Vergleichs. Hier sind immer Beispiele aus dem praktischen Leben sinnvoll. Ich möchte dies an einem Beispiel erläutern, wo, glaube ich, jeder sofort auch eine Meinung hat. Welches Auto ist sicherer? Ich glaube, wenn ich diese Frage hier in diesem Auditorium stellen würde, würden Sie sehr schnell zu einer Antwort kommen. Dies ist eine subjektive Entscheidung, die wir treffen. Wenn ich hier eine Umfrage machen würde, würde ich mit Sicherheit ein Ergebnis kriegen, 90% würden sagen, das rechte Auto ist das sichere. Es hat eine größere Masse, es bietet mehr passive Sicherheit. Während ein Kleinwagen natürlich, ich sag mal, durch diese geringere Schutzhülle anders bewertet wird. Es wird vielleicht 10% geben, die sagen, das ist andersrum, aber es liegt wahrscheinlich daran, der Klima wird das nur deshalb bringen, weil ein anderes Ergebnis herauskommt. Wie kann man sich diesem Thema nähern? Ich habe Studien aus den USA mir mal angeschaut, die zunächst erstmal von dem Todesfallrisiko ausgegangen sind. Also einfach eine statistische Auswertung, wie entwickeln sich Todesfälle bei verschiedenen Autotypen. Solche Untersuchungen gibt es in Deutschland nicht. In den USA wird das gängig gemacht, dass also auch Modelle verglichen werden. Und man stellt eindeutig fest, das, was man auch erwartet, das Risiko sinkt mit dem Fahrzeuggewicht. Das heißt also ein geringeres Todesfallrisiko mit steigendem Fahrzeuggewicht. Aber es gibt auch unterschiedliche Tendenzen. Und man sieht zum Beispiel diese blaue Kurve, dass ein höheres Risiko im Geländewagen vorhanden ist und, was noch viel auffälliger ist, ein erheblich höheres Risiko bei Pickups. Und wenn man dann wieder fragt, woran liegt das, dann kommt als Erklärung, ja, die Pickups fahren ja überwiegend im ländlichen Rahmen, im ländlichen Bereich, da sind die Straßen schlechter. Das heißt, es gibt also auch noch andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen, nicht nur dieses Kriterium. Und es gibt Untersuchungen aus Neuseeland, die zum Beispiel sagen, dass silberne Autos grundsätzlich immer sicherer sind. Ganz schlecht sind braune Autos. Und dann gibt es eine Studie aus Großbritannien, die sagt, ja, die Farbwahl eines Autos hängt auch sehr stark mit dem Liebesleben zusammen. Dass also Singles andere Autofarben benutzen und so weiter. Also ich sage mal, es gibt eine Vielzahl von Faktoren. Worauf hat man sich verständigt als Bewertungsmaßstab? Es gibt die NCAP, die ein entsprechendes Verfahren entwickelt hat. Das sind hier Crashtests, die gemacht werden. Das ist natürlich nicht übertragbar auf das Thema Endlager. Aber das ist eine Möglichkeit, um Sicherheit zu bewerten. Ein technisches, standardisiertes Verfahren, in dem festgelegt wird, nach welchen Kriterien diese Sicherheit bewertet wird. Und dann werden Punkte vergeben anhand einer Bewertungsmatrix und am Ende kommt ein Ergebnis heraus. Und das überraschende Ergebnis, Sie werden es vielleicht schon erwartet haben, ist, dass dieser Kleinwagen das sicherste Fahrzeug aller Zeiten ist. Das hat die höchste bisher erzielte Punktzahl als Ergebnis von Crashtests. Und dieser doch sehr kompakte Geländewagen hat halt eben ein Versagen von passiven Sicherheitsfunktionen gezeigt in diesem Test. Worauf ich natürlich hinaus will, ist, Sicherheitsvergleiche hängen von einer Vielzahl von Faktoren zusammen, die natürlich in einen Abwägungsprozess überführt werden müssen. Wir haben Elemente der aktiven Sicherheit. Das ist beim Auto so, indem ich ein ABS-System habe. Das ist aber auch beim Endlagersystem so, indem ich bestimmte technische Sicherheitssysteme habe. Ich habe Elemente der passiven Sicherheit. Das ist zum Beispiel der Ausbau der Zelle. Also wie sicher ist diese Fahrgastzelle ausgebildet? Das ist aber beim Endlager genauso. Wie robust ist mein Endlagersystem? Welche Sicherheitsreserven habe ich in dem System? Und es gibt eine Reihe von sozioökonomischen Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Und auch das ist natürlich auch bei einem Endlagersystem der Fall. Das heißt also, das nützt mir der sicherste Endlagerstandort, wenn er unter Berlin oder Hamburg liegt. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, es ist eine komplexe Aufgabe, aber sie ist lösbar. Sie hängt entscheidend von den Kriterien aus, ab, die ich auswähle im Vorfeld und die ich definiere. Und ich werde am Ende auf Basis einer vorab festgelegten Kriteriendefinition und Bewertungsmaßstäben zu einer Abwägungsentscheidung kommen. Das ist die Vorgehensweise. Und ähnlich ist es also auch vorgesehen in dem Projekt Versi. Ich möchte noch mal erinnern an den Synthesebericht Wirtsgesteine im Vergleich, der vom BFS als Ergebnis eines umfangreichen Forschungsvorhabens im November 2005 veröffentlicht wurde. Hintergrund waren ja die schon bereits angesprochenen Gorlem-spezifischen Zweifelsfragen. Ich möchte hier nochmal klarstellen, es ging hier nicht um Gorlem-spezifische Fragestellungen, sondern es ging um allgemeine Wirtsgestein-Fragestellungen. Und das Ergebnis war, kein Wirtsgestein gewährleistet grundsätzlich immer die größte Sicherheit. Das heißt also, ich muss immer auch standortspezifische Daten betrachten. Und deshalb war das eindeutige Ergebnis, ein Vergleich von Wirtsgestein ist immer nur standortspezifisch möglich, also nicht pauschal, indem ich sage, Salz ist immer besser als Ton oder Ton ist immer besser als Salz. Und daher vor diesem Hintergrund kann es eben nur auf Basis von Sicherheitsanalysen im Rahmen eines Standortvergleiches auch zu einer belastbaren Aussage kommen. Ich komme jetzt wieder zu dem Projekt Versi. Was sind die Randbedingungen? Wir sind also mitten in diesem Projekt. Ich kann auch noch keine endgültigen Ergebnisse hier präsentieren. Ich kann also nur die Methodik erläutern. Das Besondere ist halt eben, dass ein solcher Einsatz von Sicherheitsanalysen bisher noch nicht praktiziert wurde. Vor allem nicht, was halt eben unterschiedliche Wirtsgesteine angeht. Und hier in diesem Projekt werden unterschiedliche Wirtsgesteine Salz und Ton herangezogen, um einen Vergleich von Sicherheitsanalysen durchzuführen. Setzt sich aus 4 Einzelvorhaben zusammen, planerische Grundsatzfragen, Szenarienentwicklung, Evaluierung der Vorgehensweise, einschließlich eines internen Reviews und Langzeitsicherheitsanalysen. Die beteiligten Organisationen sind oben genannt, sind die GRS in Köln und Braunschweig, Colenco, Pangeo und Intac. Wir rechnen in der ersten Jahreshälfte 2010 mit Ergebnissen. Welche Randbedingungen sind zugrunde gelegt worden? Zunächst erstmal eine vollständige Sicherheitsanalyse ist sehr komplex. Das heißt also, es sind einige Einschränkungen der Methodenentwicklung erforderlich. Wir haben unterschiedliche geologische Formationen. Das heißt, wir müssen anhand von realen und realitätsnahen Beispielen das Ganze durchspielen. Es sind hinsichtlich Salz und Ton gewisse Grundannahmen getroffen worden, zum Beispiel, dass beim Salz bei den erwarteten Entwicklungen ein sicherer Einschluss gewährleistet ist, aber bei außergewöhnlichen Einwirkungen auch Freisetzungen erfolgen können. Und beim Ton ist es eben wichtig, dass hier ein möglichst langfristiger Einschluss im einschlusswirksamen Gebirgsbereich sichergestellt ist. Weitere Randbedingungen sind, es geht nur um wärmeentwickelnde Abfälle, basierend auf den Sicherheitsanforderungen, keine Rückholbarkeit, ein Nachweiszeitraum von 1 Million Jahre, menschliche Einwirkungen werden nicht unterstellt und es wird nur die Nachbetriebsphase und nicht die Betriebsphase betrachtet. Die Vorgehensweise. Es werden zunächst sicherheitstechnische Anforderungen an Endlagerkonzepte zugrunde gelegt, das heißt Parameter zu Abfalldaten, Endlagerkonzept und so weiter. Das, was Herr Mönig bereits angesprochen hat, wie eine solche Sicherheitsanalyse durchgeführt wird. Es werden internationale Endlagerkonzepte ausgewertet und diese Endlagerkonzepte auch angepasst an die Methodik. Das heißt also, wir müssen hier auch sehen, wie also hier möglichst effektiv das Ganze abgearbeitet werden kann. Denn es ist klar, es wird kein Standardvergleich durchgeführt im Rahmen dieses Projektes. Es wird auch keine vollständige Sicherheitsanalyse geben, sondern Ziel ist ja, die Methoden zu entwickeln. Und da kommt es eben auf die relevanten Parameter an. Für Ton musste man einen synthetischen Standort kreieren. Ich habe also hier das einfach nur mal dargestellt in einem schematischen geologischen Profil. Man muss ja gewisse Grundannahmen hineinstecken. Das ist kein realer Standort, das ist auch keine Festlegung auf einen späteren Standort und auch die einzelnen Parameter sind natürlich dann noch variabel. Aber es müssen halt eben gewisse Grundannahmen einfließen. Hinsichtlich des Ton-Endlagerkonzeptes hat man sich an dem Schweizer Konzept orientiert, das also eine gewisse Streckenausdehnung dann, Flächenausdehnung bringt von 2x4 Kilometern als Grundannahme in den Berechnungen. Wie wird die Vorgehensweise sein? Es sind zunächst erstmal die FEPs, die bereits angesprochen sind, also Merkmale, Ereignisse und Prozesse, zu erfassen. Das ist eine große Zahl von 2000 FEPs, die also hier eine Betrachtung unterzogen werden. Das Entscheidende ist, die relevanten herauszufiltern, die 130 hier mal angenommen, die relevant sind für die Bewertung eines Endlagersystems. Und daraus werden dann Sicherheitsfunktionen abgeleitet. Und diese Sicherheitsfunktionen werden wiederum dann gebündelt in übergeordnete Sicherheitsfunktionen, die dann in den Vergleich einführen. Ich will das mal hier verdeutlichen an einem Beispiel. Wir sehen hier die Komponenten des Endlagersystems, das sich aus den Komponenten Abfallmatrix, Abfallgebinde, Einlagerungsbereich, Endlagerbergwerk, einschlusswirksamer Gebirgsbereich und dann das ganze umhüllende, das Endlagersystem zusammensetzen. Hier mal ein Beispiel für ein FEP. Ich muss davon ausgehen, dass Auflockerungszonen an der Grenze des Endlagerbergwerkes auftreten können. Das ist also zunächst erstmal der Prozess, der beschrieben wird. Und daraus wird dann abgeleitet eine Sicherheitsfunktion, um halt eben diesen Effekt, diesen Prozess halt eben sicherheitsmäßig bewerten zu können, wird die Sicherheitsfunktion eingeführt, dass ein extrem geringer advektiver Transport im einschlusswirksamen Gebirgsbereich stattfindet. Also so geht man dann systematisch vor, aus den einzelnen FEPs dann die Sicherheitsfunktionen, die dann also hinterher in ein Bewertungsschema überführt werden. Was wird am Ende stehen? Am Ende wird es Abwägungskriterien geben, die auf die Eigenschaften wie Robustheit, Relevanz, Unsicherheiten und Sicherheitsreserven der betrachteten Endlagersysteme abzielen. Also es wird nicht entscheidend, habe ich ja bereits gesagt, entscheidend ist, dass wir die relevanten Szenarien betrachten, die in ein Bewertungsschema überführt werden, die uns Angaben darüber geben, wie robust ist dieses System und welche Sicherheitsreserven bietet dieses System. Und auf dieser Basis ist dann eine Abwägungsentscheidung möglich. Ich komme zum Ende. Ein Vergleich von Sicherheitsanalysen für verschiedene Standorte ist machbar. Es ist entscheidend, dass hier objektivierbare Kriterien gefunden werden, die eine Abwägungsentscheidung ermöglichen. Es wird immer eine Abwägungsentscheidung sein. Diese Abwägungsentscheidungen werden auch so getroffen, indem man sagt, Gorleben ist geeignet oder Gorleben ist nicht geeignet. Auch das ist eine Abwägungsentscheidung. Entscheidend ist, dass hier objektivierbare Kriterien gefunden werden, die auch diese Entscheidung nachvollziehbar gestalten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch an Herrn Dr. Klemann. Wir würden jetzt zur Diskussionsrunde kommen. Und zwar würde ich die drei Redner, Professor Röhlig, Herr Dr. Mönig und Dr. Klemann, nach vorne bitten. Ich glaube, es ist das Beste, wenn Sie sich dort hinten hinstellen und jeweils dieses Mikrofon benutzen, wenn Sie antworten. Die Diskussion ist eröffnet. Ja, bitte. Würden Sie sich bitte mit Namen nennen und auch gleich sagen, an wen Sie die Frage richten?
Mein Name ist Bernsdorf. Ich komme aus Gatow und gehöre zu den doch sehr unmittelbar Betroffenen. Ich möchte eigentlich nur mal was sagen, wie diese Vorträge auf mich gewirkt haben. Also die ersten beiden Vorträge, da habe ich als Laie, muss ich sagen, so gut wie nichts verstanden. Also ich höre Begriffe wie Safety Case, Szenarienentwicklung, Konsequenzanalyse, Sicherheitsindikator, Performance-Indikator, Parameter, Unsicherheiten, Szenarienunsicherheiten, aleatorische Unsicherheiten. Das ist für mich also, ich denke mal, wie jemand, der sich damit beschäftigt, der kann das alles verstehen, aber das ist für mich sehr professoral rübergekommen, muss ich einfach mal so sagen. Aus dem dritten Vortrag habe ich irgendwie verstanden, einen Sinn, warum man vergleichen sollte. Mit einem ganz einfachen Beispiel, das sicher sehr nicht so ohne weiteres übertragbar ist mit den Autos. Ich möchte einfach darum bitten, dass also für die Laien unter uns sind, auch die Dinge so verständlich gemacht werden, dass man sie irgendwie nachvollziehen kann. Also wahrscheinlich bin ich wahnsinnig dumm, aber ich kann damit einfach nicht, also ich kann aus dem, was Herr Mönig gesagt hat, kann ich jetzt nicht zum Beispiel folgern, ist es nötig, Vergleiche zu machen. Oder das ist wahrscheinlich, vielleicht ist es ja auch ähnlich gemacht worden wie in Asse, hat man das auch alles schon sicher fabelhaft mit Robotern und mit Computerprogrammen vorausgerechnet. Und trotzdem muss man leider feststellen, dass nach unglaublich großer Zeit das ganze Endlager da zusammengebrochen ist. Also jetzt ein sehr emotionaler Beitrag, aber der ist vielleicht auch mal fällig.
Vielen Dank für diese Wortmeldung. Ich glaube, Sie sprechen ein Thema, ein Problem an, das wir häufig haben in diesem Bereich. Nicht, dass die Fachausdrücke, die detaillierten Fachvorträge und so, dass sie einfach so schlecht verständlich sind und dass es eine große Herausforderung ist, die Resultate aus der Wissenschaft eben auch verständlich für die Allgemeinheit zu machen. Bitte, ja, die Dame dort, bitte. In der rosaroten, ja.
Die Dame in rosa, ja. Ich wollte gerne fragen, wenn diese Methodik der Sicherheitsanalyse schon so ausgefeilt ist, ist die auf die Asse angewendet worden?
An wen richten Sie die Frage?
Die Frage richte ich eigentlich, glaube ich, an Herrn Mönig, denn da habe ich also so das Gefühl, wenn das wirklich stimmen würde, dann könnte im Saarland ja nichts einbrechen. Ne, da sind laufend Einbrüche durch irgendwelche Kohlestollen. Es ist in anderen Bereichen bei uns im Salzstock bekannt, dass es massive Einbrüche in den Salzstock gegeben hat und gibt. Wie weit ist da sind diese Verfahren da angewendet worden? Denn dann könnte ja nichts passieren.
Dankeschön, Herr Mönig, können Sie da antworten?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen vollumfänglich die Frage beantworten kann, aber ich werde es versuchen. Die Methodik, die ich vorgestellt habe, betrifft die Sicherheit nach Abschluss aller Arbeiten in einem Endlager. Und da sprechen wir erstmal nicht von der Asse. Das, was ich vorgestellt habe, ist die Methodik, die für Endlager, die sozusagen neu aufgefahren werden, angewendet wird. Und die ist in der Tat relativ weit entwickelt. Ich habe nun in einer Viertelstunde wenig Zeit gehabt, auf all die Nuancen einzugehen. Man hat jede Menge zusätzlicher Analysen, die man macht, geomechanischer Natur und so weiter, gebirgsmechanische Rechnung, die dann auch mit einfließen. Jetzt zu Ihrer Frage betreffend der Asse. Für die Stilllegung der Asse wurde oder wird zurzeit eine Sicherheitsanalyse gefertigt vor dem Konzept, was der jetzige Betreiber bisher verfolgt hat. an dieser Sicherheitsanalyse ist meine Organisation auch mitbeteiligt, auch eine ganze Reihe anderer Organisationen. Und die Methodik, die für diese Art von Sicherheitsanalyse nach Abschluss aller Arbeiten in der ASSE angewendet wurde, entspricht dem, was ich Ihnen vorgestellt habe. Also auch mit der Szenarienentwicklung und so weiter. Die geomechanische Prognose für die Entwicklung der ASSE, die wird dabei auch gemacht. So, und nun, das ist nicht mehr mein Fachgebiet, deshalb sage ich, ich kann die Frage nicht vollumfänglich beantworten. Aber im Prinzip sind die Methodiken, die sonst angewendet werden für neue Endlage, wenn ich das mal so nennen darf, auch für die ASSE in der Anwendung zurzeit, vor dem Konzept, was zur Stilllegung verfolgt wird.
Ja, Herr Röhlich, ich möchte was dazu sagen, bitte.
Vielleicht auch doch aus der Safety-Case-Perspektive noch was dazu zu sagen. Ich hatte Ihnen vorhin erklärt, dass ein Safety-Case erstellt wird in bestimmten Phasen eines Endlageprojekts und natürlich auch insbesondere für eine Genehmigung. Und diese Genehmigung hat zu erfolgen, bevor man anfängt, aufzufahren und einzulagern. Und das ist natürlich bei der ASSE nicht gemacht worden. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Das müsste man vielleicht nochmal dazu sagen.
Das hätte ich auch sagen wollen, ja. Gut, danke schön. Jetzt möchte ich diesem Herrn das Wort geben. Ja, in der Dunkel, nein, vorne. Hier, ja.
Also die ersten beiden Vorträge, die haben Tobias Dage, BUND. Die ersten beiden Vorträge haben so auf mich den Eindruck gemacht im Vergleich zu früher, wo man bei ASSE gesagt hat, Wassereinbruch ist mit sich an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen und es dann doch passiert, dass man heute ein bisschen anders vorgeht und sagt, es ist vieles unsicher, aber wir schreiben das auf und dann dürfen wir in Gorleben weitermachen. Das ist so ein bisschen bei mir so angekommen. Sonst hätte ich natürlich, wäre ich auch auf die ASSE eingegangen und hätte gesagt, man hat da erstmal Müll eingelagert und dann.
Haben Sie eine konkrete Frage an die Herren da?
Ich möchte nur noch eben diese Anmerkung machen. Man hat da Müll eingelagert und dann hat man nach gewisser Zeit festgestellt, man hat da noch nicht mal ein Gutachten zur Standsicherheit des Grubengebäudes, ne? Oder wie jetzt hier auch, wir hatten auch philosophische Betrachtungen gestern, auch aus Karlsruhe.
Stellen Sie eine bittere Frage. Bitte.
Ja, konnte ich gestern nicht stellen. War auch die Frage, man wollte eigentlich 3 bis 5 Jahre bei der ASSE überlegen, untersuchen, ist die also, sicher.
Wenn Sie Ihre Frage nicht stellen wollen, muss ich Ihnen das Mikrofon wegnehmen. Tut mir leid. Ja, stellen Sie Ihre Frage. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Sonst... Wir haben nicht sehr viel Zeit.
Ja, ich durfte hier kein Referat halten.
Das ist schade. Ist gleich. Ja? Wollen Sie eine Frage stellen?
Ich wollte nur einen Kommentar loswerden.
Gut, danke schön. Ne? Vielen Dank für den Kommentar. Dann möchte ich gern den Herrn hinter Ihnen und dann den Herrn dort und dann gehen wir auf diese Seite.
Ja, Bernd Brewitz, Technische Universität Braunschweig. Zwei Dinge. Herr Klemann, Sie sprechen von einem Standortvergleich. Ich würde doch bitten, der Klarheit halber, erstmal zu sagen, es ist erstmal ein Konzeptvergleich. Zu den Standorten spielen nachher eine ganze von regionalen Dingen eine Rolle. Wir sollten in der gesamten Diskussion fairer sein und erstmal von einem grundsätzlichen Konzeptvergleich sprechen. Und eine zweite Frage an Herrn Röhlich. Sie haben das sehr schön ausgeführt mit den Unsicherheiten, wie wir die bekämpfen und haben auf das Forschungsprogramm hingewiesen. Da ich 30 Jahre geforscht habe, will ich Ihnen sagen, auch da haben wir einiges geliefert. Und Sie hätten vielleicht unsere Ergebnisse aus dem Sicherheitsanalyse-Mischkonzept, Sicherheitsanalyse-Endlagerkonzept hier anführen können und sagen, wir waren genau auf dem beschriebenen Weg, um dieses zu tun. Und meine Aufgabe war es in den letzten 10 Jahren, einen Auftrag zu kriegen, um genau dieses für den Standort und das Konzept Gorleben zu tun.
Entschuldigung.
Die Frage, warum haben Sie das nicht hier angedeutet?
Sagen, Herr Brewitz, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich hatte hier eine Vorgabe, eine Themenvorgabe, einen Auftrag. Ich sollte das Safety-Case-Konzept aus internationaler Sicht erläutern. Ich sollte das in 15 Minuten tun. Es ist bereits die Kritik gekommen, dass wir zu professoral und zu komplex hier agiert hätten. Das ist auch schwierig, muss ich sagen, weil wir haben eine sehr gemischte Zuhörerschaft und für andere hier im Raum war das vielleicht zu trivial, auch was wir gesagt haben. Insofern war das nicht der vorgegebene Rahmen, in dem ich das zu erzählen hatte. Das ist die einfache Antwort darauf.
Okay. Dankeschön.
Ich wollte nur direkt antworten. Natürlich haben Sie recht, es geht hier um einen Konzeptvergleich. Ich habe auch nicht gesagt, dass jetzt dieses Verfahren oder dieses Projekt bereits ein Standardvergleich ist, sondern es ist ein Vorhaben, um die Methodik zu entwickeln, wie ich auf Basis von Sicherheitsanalysen objektivierbar diesen Vergleich durchführen kann.
Dankeschön. Und jetzt habe ich noch diesen Mann, das Wort versprochen, bevor wir dann auf die andere Seite gehen.
Ja, mein Name ist Eckhard Sebers, ich bin kirchlicher Umweltbeauftragter im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg. Ich habe eine Frage zum Vortrag von Herrn Mönig. Ich fand das wohltuend, dass Sie auf die Unsicherheiten hingewiesen haben, die es an ganz vielen Stellen gibt und unterschiedlicher Qualität und so weiter. Das führt bei mir zu der Frage, warum wehrt man sich und wehren sich viele von Ihnen, ich kann es jetzt für Sie persönlich nicht sagen, warum wehren sich so viele dagegen, dass man endlich einen Vergleich machen kann? Es wird ja mehrfach gesagt, dass Vergleiche gut und wichtig sind, aber dazu ist es ja nötig, dass wir ein zweites Endlager untersuchen, eine zweite Möglichkeit untersuchen, im Tongestein zum Beispiel. Denn es kam ja auch in dem einen Vortrag, ich glaube, das war im ersten, auch wieder heraus, dass man wirklich vergleichen kann, nicht nur theoretisch die verschiedenen Gesteine zu vergleichen, sondern man muss bestimmte Fälle vergleichen. Und das ist das, was uns ja schon seit langem fehlt, dass wir eine Vergleichbarkeit haben. Und je mehr es Unsicherheiten gibt, umso wichtiger ist meines Erachtens, dass man Vergleiche hat und feststellen kann, wo die geringsten Unsicherheiten sind. Meine Frage also, warum wird das von Ihnen nicht deutlicher gesagt, dass wir diesen Vergleich haben müssen?
Ja, das gibt zwei Teile zu, um auf diese Frage zu antworten. Der erste Teil ist rein formal. Wir hatten halt, oder ich hatte auch nicht den Auftrag, dazu was zu sagen. Nicht im Sinne, dass mir das verboten wurde, da was zu sagen, sondern der Auftrag lautete, die Methodik der Langzeitsicherheitsanalyse per se vorzustellen. Aber ich will Ihnen gerne auf Ihre Frage beantworten, was mich persönlich betrifft. Für die anderen kann ich natürlich nicht reden. Ich persönlich fände es sehr gut, wenn wir in Deutschland einen Standortvergleich hätten. Und die Methodik dazu soll im Rahmen des Programms BERSI auch entwickelt werden. Da haben Sie ja drüber gehört. Das ist aber eine rein persönliche Aussage. Das ist auch nicht eine Aussage, die Firma macht, für die ich arbeite. Das ist meine ganz persönliche Aussage, weil Sie danach gefragt haben. Und ich finde, dass wir in der Sache auch über solche Dinge offen miteinander reden sollten.
Okay. Herr Röhlich hat kurz dazu.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Sie haben jetzt diese Notwendigkeit des Standortvergleichs auch gerade mit den Unsicherheiten im Sinne von Ungewissheiten verknüpft in Ihrer Aussage. Muss ich darauf hinweisen, Herr Klemann hat es auf seiner letzten Folie, auch diesen Bullet Point dieser Ungewissheiten. Das ist aber auch gerade ein Faktor, der die Komplexität dieses Unterfangens erhöht. Weil in diesem schrittweisen Prozess, den ich Ihnen erzählt habe, da haben Sie diesen Stapel der Dinge, die Sie erstmal nicht wissen, der dann sinken soll, der bei der Genehmigungsreife ein vertretbares, geringes Ausmaß nur noch haben darf. Wenn Sie jetzt verschiedene Standorte vergleichen und verschieden viel von denen wissen, ist das ein weiterer Faktor, der Ihren Abwägungsprozess beeinflusst und komplexer macht, als sowieso schon dargelegt. Das wollte ich nur noch mit ergänzen dazu.
Okay, vielen Dank. Jetzt gehen wir auf diese Seite und also es tut mir wahnsinnig leid, aber es kommen so viele Wortmeldungen, ich kann nur ein paar nehmen. Ich habe diesem Herrn das Wort versprochen.
Ja, mein Name ist Felix Ruwe, ich bin von der Bürgerinitiative in Aus. Bei allen drei Vorträgen fehlte mir eigentlich so am Ende wenigstens eine Folie. Gibt es zu diesen Sicherheitsuntersuchungen nicht irgendwie Worst-Case-Betrachtung, also Betrachtung für den ungünstigsten Fall, dass das mal irgendwo dabei steht? Das habe ich also bei allen drei Vorträgen vermisst. Und deshalb hätte ich da die Frage, gibt es die und werden die veröffentlicht und warum tauchen die dann heute nicht auf? Danke.
Danke für diese klare Frage. Wer möchte antworten?
Ja, da ist auch eine ganz klare Antwort möglich in diesem Fall, wirklich mal. Diese Untersuchungen werden gemacht. Ich habe ja über die Szenarienentwicklung gesprochen. Wir haben auf der Folie dann nur den verklausulierten Begriff andere Entwicklungen gelesen. Dort werden solche Betrachtungen unternommen. Das geht dann in einen weiteren Bereich rein, in Szenarien, die man für unwahrscheinlich, also im Sinne von eigentlich auszuschließen, aus naturwissenschaftlichen Gründen einordnet, die man nichtsdestotrotz bei der Langzeitsicherheitsanalyse betrachtet. Ich muss nochmal einen Fachbegriff bringen, die heißen What-If-Fälle, das ist einfach ein Fachterminus. Also was ist, wenn sowas passiert? Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, was ist zum Beispiel, wenn das Deckgebirge komplett weg ist? Oder wenn die Barrierenfunktion komplett versagt? Das sind Fälle, wo man dann auch nochmal mit der Methoden der Langzeitsicherheitsanalyse einen Rechenwert erzeugt, um ein Gesamtbild zu liefern. Und das sind Teile dieser Betrachtung von solchen Szenarien, selbst wenn man die für ausgeschlossen hält, die dann auch im Safety Case entsprechend veröffentlicht werden.
Okay, vielen Dank. Jetzt, also ich möchte Sie auch bitten, wieder klare Fragen zu stellen und keine Statements abzugeben. Ich möchte nach zum Herrn Bob im hellblauen Pullover.
Ja, mein Name ist Dieter Med, auch aus Lüchow-Dannenberg. Ich habe mal eine Frage zu Herrn Klemann. Wir haben das also so ein wenig leichtfertig nach meiner Meinung abgetan. Sie haben gesagt, man würde ja nie auf die Idee kommen, nach dem Endlager oder so unter Sicherheitsaspekten wirklich realistisch zu suchen, wenn es unter Hamburg oder unter Berlin läge. Das ist natürlich wirklich eine ketzerische Frage, aber in welchen Zeiträumen denken Sie? In welchen Zeiträumen müssen wir denken? Ist die Frage, gibt es in 500 Jahren die Stadt Hamburg noch? Ist diese Stadt Hamburg nicht in 500 Jahren vielleicht völlig überschwemmt? Oder spielt Berlin überhaupt eine Rolle? Das heißt, wenn man diese Sicherheitsszenarien, wenn man das ernst nimmt, dann müsste man auch konsequent sagen, wir müssten dann auch in so einer Stadt wie in Berlin ein entsprechendes Endlager geeignetes Standort untersuchen. Das ist die eine Frage. Wie ernst nehmen Sie sich da selber bei diesen Szenarien?
Eine Frage wäre gut.
Okay,
damit
wir
nachher noch.
Dann begrenze ich mich.
Dankeschön. Wer will die Frage beantworten?
Ja gut, ich habe das als Beispiel genannt. Ich glaube, um zu verdeutlichen, dass natürlich eben auch andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Also es kann nicht nur den sichersten Standort gehen, sondern es werden auch solche Faktoren natürlich mit in den Abwägungsprozess einfließen. Aber und am Ende eines solchen Abwägungsprozesses wird auch eine Abwägung vorgenommen werden müssen. Will ich das in Kauf nehmen? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein solcher Standort durchsetzbar wäre.
Herr Röhlig, ja?
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, dass man ein Endlager nicht unter Berlin baut, das hat nichts damit zu tun, dass man Angst hat, in, weiß nicht, 5000 Jahren die Menschen in Berlin einer Dosis auszusetzen, sondern das hat was damit zu tun, dass es eine ausgesprochen unpraktische Angelegenheit wäre, sowas heute zu tun.
Gut, jetzt haben wir noch Zeit für zwei Fragen, dann müssen wir weitermachen. Und ich nehme jetzt noch eine Frage von hier und eine von da. Und ja, Sie haben sich schon seit längerem gemeldet.
Herr Messerschmidt, BI Lüchow-Dannenberg. Ich habe erstens zwei Fragen an Dr.
Eine Frage bitte. Würden Sie sich auf eine Frage beschränken?
Ach so, ja. Gut, eine Frage, eine ganz wichtige Frage an Dr. Röhrig. Sein Bezahler und Auftraggeber ist ja die Atomindustrie, die GMS. Was macht er, wenn er ehrliches Gewissen hat, das unterstelle ich mal, wenn die mit ihren Forschungen nicht einverstanden sind?
Man muss das etwas konkretisieren. Es gibt einen Stiftungsvertrag, für den meine Professur für 7 Jahre tatsächlich durch die GNS finanziert wird. Für 7 Jahre wohlgemerkt. Nicht der Lehrstuhl, nicht das Fachgebiet, meine Professur. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, solche Stiftungen haben einen Sinn. Der Stifter möchte in dem Moment bestimmte Dinge erreichen, zum Beispiel, dass die Forschung vorangetrieben wird oder in unserem Fall auch ganz wichtig, dass die Ausbildung erfolgt von Personal, weil wir ein Personalproblem haben. Naja, doch, muss ich schon dazu sagen. Warum wird das eigentlich gemacht? So, das ist das eine. Das andere ist, ich bin jetzt ein Jahr in dieser Funktion und habe in dieser Zeit keinerlei Versuch einer Einflussnahme erleben können. So ist das einfach.
Okay, danke schön. Und jetzt noch eine Frage aus dieser ganz hinten die Dame in Schwarz.
Ja, also ich möchte doch nochmal die Frage, die zur Asse immer wieder angeklungen ist, aufgreifen. Und zwar deshalb, weil hier ja jetzt Sprecher im Verlauf der Tage immer wieder aufgetreten sind zu theoretischen Fragen, die aber alle aus Institutionen und Ämtern kommen, die für die Asse wesentlich für die Entscheidungsfindung verantwortlich gewesen sind, die seit Jahren auch die Problemlage in der Asse kannten, also BGR, GAS, TU Clausthal. Viele der Kollegen, die da tätig sind, kannten sich aus und waren auch verantwortlich. Mich würde heute interessieren, wie die theoretische Arbeit in diesen Institutionen und Ämtern im Lichte der Erfahrungen und auch der öffentlichen Diskussion sich verändert. Gibt es bei Ihnen sowas wie eine Fehleranalyse? Gibt es einen kritischen Dialog unter den Verantwortlichen darüber, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Warum haben wir nicht eher sozusagen als Whistleblower mindestens unsere Rolle gespielt und gesagt, wir müssen da völlig anders vorgehen? Mir würde das sehr helfen, darüber etwas zu erfahren, wenn ich weiterhin auf diese Modelle, die Sie für uns für die Zukunft entwickeln, wenn ich weiter darauf vertrauen soll. Also Sie sind ja diejenigen, die sozusagen federführend sind. Eine zweite Frage, es wird immer wieder gesagt, das seien globale Themen. Wie viele Länder weltweit beteiligen sich überhaupt an solchen globalen Fragestellungen, da ja nur so wenige Länder Atomprogramme weltweit haben und nur sehr wenige Länder bereits aktiv sich mit der Endlagerung auseinandersetzen. Also wenn Sie sagen, globaler Maßstab, globale Erfahrungen, globaler Vergleich von solchen Herangehensweisen, mit wem vergleichen Sie sich eigentlich tatsächlich?
Die zweite Frage ist wahrscheinlich schneller zu beantworten, deshalb fange ich mit der auch an. Der globale Maßstab ist vielleicht insofern irreführend, weil Sie zu Recht gesagt haben, dass nur eine geringe Anzahl von Ländern Kernenergieprogramme betreibt und eine noch geringere Anzahl von Ländern zurzeit aktiv an Endlagerprogrammen beteiligt ist. Der Maßstab ist sozusagen der Maßstab, den Herr Riotte gestern gezeigt hat. In der Nähe, in der Kernenergieagentur, sind 28 Länder vereint, die solche Kernenergieprogramme betreiben. Und in diesem Maßstab findet auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern statt. Das war die zweite Frage. Die erste Frage, zu der kann ich nur sagen, die Verantwortung für die Asse liegt natürlich beim Betreiber. Und damit hier, ich habe ja eben gesagt, wir sind bei der Erstellung der Langzeitsicherheitsanalyse auf dem bestehenden Schließungskonzept mit beteiligt, mit anderen Firmen. Der Punkt ist einfach, das sind Aufträge, die der jetzige Betreiber an uns vergeben hat, weil wir eine Institution sind, die über die entsprechenden Methoden und Tools verfügt. Wir sind nicht an der technischen Planung beteiligt, sondern vor dem Hintergrund, vor den Randbedingungen, die gesetzt werden vom Auftraggeber, führen wir dann Langzeitsicherheitsanalysen nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem Stand von Wissenschaft und Technik durch. Das ist der Punkt, den ich dazu nur sagen kann.
Ja. Okay. Ich möchte auch kurz was dazu sagen, als zukünftiger Betreiber der Asse. Also was man sicherlich aus dem Beispiel Asse lernen kann, ist, dass es wichtig ist, sich genau diese Gedanken über Kriterien und über Sicherheitsanalysen im Vorfeld zu machen. Es war eine Fehlentscheidung, diesen Standort auszuwählen, überhaupt für die faktische Endlagerung zu nutzen. Aber die Frage jetzt natürlich hier an diese Person zu richten, ist möglicherweise an die falschen Personen gerichtet. Ich denke, da sind andere, die hier Verantwortung tragen. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie Herr Professor Kühn seine Verantwortung sieht, der auch hier im Auditorium sitzt. Vielleicht kann man ihn mal in der Pause dazu befragen.
Also zwei Aspekte eigentlich. Sie haben gefragt, was zu lernen ist aus der Asse. Eins hatte ich schon gesagt, das mit dem vorher vorzulegen Verschlusskonzept und Sicherheitsnachweis, eine technische Lehre. Die zweite technische Lehre ist, dass ein Gewinnungsbergwerk sich für sowas im Salz nicht eignet. Das ist auch schon mehrfach gesagt worden. Aber ich habe aus Ihrer Frage heraus auch noch eine andere Komponente gespürt, mehr eine moralische, ethische, auch eine emotionale. Da kann ich Ihnen berichten, ich bin Mitglied der Entsorgungskommissionen. In diesem Amt oder in dieser Kommission haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Und da muss ich Ihnen schon sagen, als wir uns zum ersten Mal zu dem Thema getroffen haben, da haben wir uns auch tief in die Augen geguckt und es war festzustellen, es ist den Beteiligten in die Knochen gefahren, was da passiert ist. Unbeschadet all dessen, was hier gerade gesagt worden ist, dass niemand vielleicht am Tisch saß, der persönlich involviert war. Aber das war schon so.
Gut, vielen Dank. Ich möchte damit die Diskussion beenden. Ich möchte mich auch entschuldigen bei all denen unter Ihnen, die jetzt nicht zu Wort kommen konnten oder zu wenig zu Wort kommen konnten. Aber wir haben einfach nicht genügend Zeit, um jetzt die Diskussion noch auszudehnen. Herzlichen Dank den drei Rednern nochmal. Ich glaube, Sie haben einen Applaus verdient. Und wir kommen jetzt zum letzten Vortrag dieser Session. Es ist ein Vortrag von Jack Valentin. Jack Valentin kommt aus Stockholm. Er ist eine Koryphäe, eine internationale Koryphäe auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Er ist wissenschaftlicher Sekretär der Internationalen Strahlenschutzkommission, ICRP. Und er wird über Entwicklungen im Strahlenschutz sprechen. Er wird seinen Vortrag, er spricht zwar Deutsch, aber er hat gesagt, nicht genügend gut, um den Vortrag, den Fachvortrag auch in Deutsch halten zu können. Also er wird seinen Vortrag in Englisch halten, aber wir haben gestern gesehen, dass das sehr gut geht. Bitte, Jack.
Besten Dank. Also ich habe gedacht, ob ich versuche, auf Deutsch zu sprechen, dann wird es zu lange dauern. Und dann habe ich gedacht, ob ich die Folien auf Deutsch mache, dann wird alles falsch sein, denn ich kenne ja nicht die Fachwörter. So, hier gibt es a lesson in English. I'm sorry about that. First of all, just a few words about who we are and why we're doing what we're doing. Then, our publications on waste disposal and potential exposure, the problem of accidents. A few words about the ethical basis of ICRP recommendations, and to follow up on that, the current recommendations, the current fundamental recommendations on radiological protection and how they influence the treatment of waste disposal. So that's the program for these 15 minutes. First of all, about ICRP, very shortly to say that science, of course, is published in all sorts of journals. There's thousands and thousands of papers every day. These have to be summarized, and that's done in many organizations, but primarily and most importantly by the United Nations in the Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. And the purpose of that committee is two things. They say, here's how much radiation there is, and here's how dangerous that is. That is fed into our organization, and our role is to say, because it's that dangerous, and because there's so much of it, we think that you should, blah, 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 blah. Now that might be very useful in many contexts, but not in legislation, so therefore our recommendations are translated from English into legalese. And on an international scale, that's done primarily, again, by the United Nations in the international safety standards, which are published by the International Atomic Energy Agency, but are a result of combined work of all the United Nations agencies. In a regional context, like in this room, we might look perhaps more at the European basic safety standards, but on an international scale, the United Nations recommendations are the most important ones. Now, about waste disposal and potential exposure, we first started looking at this in 1986 when we defined the principles that we thought would be valid, noting that there's a probabilistic nature here. We described potential exposures. That's new speak for accidents, really. And we didn't even know that we had this particular term at that time, but in principle we discussed it. And we also discussed the question of truncating collective doses, because at some point in time all different models end up with the same total result. We went on to a publication in 1998 where we published a protection policy for the disposal of radioactive waste, and in particular we said that the collective dose becomes somewhat unmanageable in long-term perspectives. You need to disaggregate it into its components and discuss the uncertainties. We also said that we would use a constraint, that is a individual restriction on dose below the dose limits, because probably people can be exposed to more than one source at a time, so you need to apportion a part only of the dose limit to any particular source. Besides, we reserve the right not to be logical. Let me just give you the example. If you use collective dose, logically speaking, that means that you equate many small doses to a few large doses, because both of these lead to the same collective dose. However, even if you tell us we're not logical, you're not logical either. If there are 500 road traffic accidents in Berlin, nobody gives a damn, to be honest. But if an airplane crashes here and 500 people die, there will be uproar. So we are not logical. About waste disposal, we continued then with a publication in the year 2000, specifically looking at long-lived solid radioactive waste. We looked at the two major policies, dilute and disperse, or concentrate and retain. We looked at optimization, which had been very much a quantitative exercise, but we felt in this context it needs to be qualitative and judgmental rather, and you need to consider both natural processes and human intrusion. The strategies are simply that you've got waste, and then that waste could either be diluted and dispersed at once, which is very good if you've got short-lived radioactive material, or you could want to concentrate and retain it, which leads to certain safety problems where you save it, but on the other hand, that's very good if it's long-lived. And then at the end of the day, it will be diluted, it will disperse, whether you want it or not. But at some time, any repository, of course, will leak. We have several methodological options to take into account. In the first place, we'll have these accidents, which I call potential exposure, to keep to the terminology we're using. We have optimization of the protection, which is constrained by restrictions on individual dose. And I'll come back to that concept in a moment to explain in more detail what that means. But what I want to point to here is that you could do this in a formal way, or you could be more judgmental. And there are scenarios which are likely, other scenarios which are less likely. Certainly there will be natural processes. For those, you can consider aggregated approaches where you look at the risk as some sort of composite of dose and probability of an accident. Or you could look at it in a disaggregated way, looking at the dose specifically as a measure of the biological risk and the probability of whatever it is that happens, which is another dimension. In either case, a constraint on the optimization would be appropriate. But if we're looking at the other major problem here, human intrusion, then of course the probability of that is very difficult to look at. And at some stage, an intrusion might even be intentional. People might know about the problems and the risk and might want to intrude into a repository anyway, for various reasons, and therefore mathematical constraints are inappropriate, but we can simply try to assess the consequences of what happens during an intrusion and try to reduce the possibility of that happening. Now, potential exposures, this is just to make you laugh, of course. Potential exposures, we decided in 1993 to provide a conceptual framework, and the easy part of that is, of course, workplace accidents. If you've got a workplace accident, that the number of people affected is small and the detriment is basically the health risk. A completely different situation occurs if you've got a large disaster. In that case, of course, you've not only got a lot of people affected, but also there are other non-biological effects, such as contaminated land, food restrictions and such like. And a third dimension, which is different again, is that of exposures in the far future, such as from waste repositories. And there are considerable uncertainties in those cases. And we would say that those calculations are not very useful for projecting detriment. What I'm saying is, don't try to prognosticate how many people will die in a million years from now. You can use those calculations to see whether a particular option is better than another option, but you cannot give it an absolute value. Somewhat later, we tried to look at the assessment of these accidents, and that was specifically for workplace accidents only. And if we look at the BMU Entwurf, that's the basis for today's discussion, it does say in Chapter 3 that the expectation value that you'd use in a workplace accident is not relevant for long-lived waste, and we say exactly the same. We do provide generic risk constraints. It's interesting to see that these are roughly in the same order as those you're using in the Entwurf. The conclusion of the publication on waste is that if we've satisfied the appropriate constraints, if reasonable measures have been taken to reduce the probability of inadvertent intrusion, if sound engineering and managerial principles have been followed, if all of these things are true, then radiological protection requirements can be considered satisfied. This is very different than the average radiological protection publication where it says, thou shalt be below number such and such. But that is meaningless in this long-term context. We need to reason in judgmental terms in this context. Now, the ethical basis of the recommendations of ICRP, well, to understand those, let's look at the three basic principles. There are two source-related ones, namely justification, which is very easy to understand. Of course, something needs to be justified. It's rather more difficult to actually perform the justification because it's so fraught with value judgments, but at least it's easy to understand the concept. Somewhat more complicated to understand optimization, which is fundamentally a reduction of the collective dose, but the reduction of the collective dose is constrained by restrictions on individual dose, and such constraints have two purposes. One is to increase equity, and the other one is to consider multiple sources. I'll explain that in a moment, but just to complete this picture, the third principle is individual related. It's simply that there are dose limits that must not be exceeded. Right. If we look back in history, the basis of our current recommendations was invented in the 1970s, and at that time, we were very utilitarian, very Jeremy Bentham, very the greatest happiness for the greatest number, i.e. the population is everything and the individual is not that important. Justification and optimization are both examples of that. But then comes Kant and his categorical imperative and says there are some things that you just do not do. For instance, no individual must be unduly harmed, and that's why we have dose limits. And any regulation always has these two components. What has happened over the last 20 or 30 years is increased emphasis on the individual, increased emphasis on equity, which is done through dose and risk constraints. The other purpose of constraints is, as I said, to take account of multiple sources. If you have occupational exposure, it's easy to do that because the occupationally exposed have some sort of dose measurement, whether it's a dose meter or an area monitoring or a calculation, but some sort of measurement. Whereas members of the public do not have dose meters, so instead the only thing you can regulate is the source itself, and when you put a restriction on the source, you need to compare that with the imagined dose to a reference person. Now the 2007 recommendations, of course, were something that we consulted widely on, and people were not happy with the first few versions, but the current version hopefully is somewhat better due to our consultations. The numbers we came up with, the probability quoted as they are in the ENDWRF, were 5.7 and 4.2 for adults and for the entire population, percent preceded. Now, we're very keen not for people to believe that this means that the risk is lower than it was. This is just a numerical exercise. And we're pointing out very clearly that for practical purposes, it used to be 5%, it's still 5%. And when the BMU draft uses 5.7% to get a permissible dose of 1.8 millisievert, perhaps we would have recommended just saying 2 millisieverts because we don't have that precision. Here's why. If a number in radiological protection is correct, then twice that number is not wrong. Stakeholder engagement is very important in optimization. Just a reminder here that it does require quite a lot of work from the people who participate in stakeholder engagement, and sometimes we have to learn that they do not have the time to participate. In 1990, our approach was very process-based. We looked at practices that increase exposure or interventions that reduce exposure. Then we optimized protection by reducing collective dose, but with restriction on individual dose that constrained the optimization. And, of course, we had a dose limit, a dose constraint, and then a protection was optimized for a practice. But if it was an intervention against something that had happened, we had predetermined intervention levels, and nobody knew what to do when you've reached those. So we've modified it to more of a focus on the exposure situation. We use a single level in any case, and we say that you reject planned options, which would lead to very high individual doses for equity reasons. You accept planned options which give a lower individual dose, and that's the desirable final result if you have an emergency. Now, we also talked a little bit about regulatory philosophy, just to point out that mutual trust is a very important thing. Just as a teenager and a mother need mutual trust before you have to release your teenager to go to a nightclub on their own. There is some stage in life when that happens, and you can't stop it. Then you need to instill a person in here, an inner policeman, that will stop your child from doing foolish things. This is very similar to regulating nuclear installations. Very similar. Finally, why do we want to protect other species now, seeing that they kill each other all the time? Well, the reason is not that we actually believe that there are concerns for existing radiation hazards. We do believe, as it's stated in the BMU draft, that if you protect individuals of man, then you protect other species. But we need to fill the conceptual gap. Because if I say to you people, I believe, you say, so what? I don't give a shit what Jack Valentin believes. And you would be right. You need me to provide the science to show that other species are adequately protected. And we will provide further guidance on that topic. So to summarize, we're retaining our fundamental principles of protection. We're clarifying how they apply to sources and individuals. We're changing our focus from process to exposure situation. We're extending our concept of source-related constraints towards situations. We're updating the physics and biology. I talked very little about that today. And we're maintaining current dose limits because the risk is still the same that we thought in 1990. And I can only hope that you like the 2007 recommendations. Thank you.
Herzlichen Dank, Herr Valentin. Wir haben Zeit für ein bis zwei Fragen, aber wir müssen um 11 Uhr dann weitermachen nach der Pause. Also wer hätte eine Frage an Jack Valentin? Ich glaube, man kann sie auch deutsch stellen. Wenn keine Fragen vorhanden sind, ja bitte.
Mein Name ist Dieter Scharschmidt, auch aus Liefke-Dannenberg. Ich habe die Frage, in den vergangenen Jahrzehnten sind ja die Grenzwerte immer herabgesetzt worden, weil sich die Erkenntnisse über die Schädlichkeit von Strahlung weiter erhöht haben. Bisher wurde ja hauptsächlich immer von den Hiroshima-Opfern abgeleitet, die Strahlenempfindlichkeit. Und jetzt durch Tschernobyl, aber auch aktuell durch die KIK-Studie in Deutschland in der Umgebung von Atomkraftwerken, hat es ja weitere Erkenntnisse gegeben über die Schädlichkeit ionisierender Strahlung. Können Sie sagen, wann es international weitere Verschärfungen geben wird und in welchen Schritten sich das voraussichtlich bewegen wird?
That's a very relevant question. We've had a long series of such reductions. First of all, because we started out thinking only of immediate bodily harm, where you literally burnt holes in people. And then after that, when we started to think that there were people who were more sensitive than other people, and we needed to take that into account. And then after that, when we realized that perhaps even at low doses, which couldn't burn holes into you, you'd still get cancer and hereditary disease. And then after that, when it turned out that the frequency of solid cancers in Hiroshima and Nagasaki increased at a higher pace, at the same time as we also realized that the neutron doses had been lower than we thought, i.e. the risk was higher. So we've gone from what was once about 1,000 millisieverts in a year in the 1920s to 20 millisieverts in a year now. However, if I look at the current data, the study in the Elkmarsh that I think you were referring to has not yet been validated internationally. The Chernobyl results do not indicate that there's a reason to make any major changes to the current dose limits. And again, as I said, the system is such that we look at what the United Nations does in its scientific committee on the effects of atomic radiation, and they have very thorough studies where people from Belarus and the Ukraine are participating in these discussions and providing all their results. And so far, we haven't reached a stage where there's convincing evidence for a reason to change the dose limits.
Vielen Dank. Ist es notwendig, dass ich das noch kurz übersetze? Oder nicht? Okay. Ich glaube, dann würden wir hier abbrechen. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen noch an Jack Valentin haben, jetzt ist Pause. Sie können sie ihm in der Pause stellen. Also ich danke Ihnen für Ihre aktive Teilnahme. Um 11 Uhr geht es weiter mit den Sicherheitsanforderungen.